Mann und Frau und was die Bibel dazu sagt. Ich lese zu Beginn meines Vortrages ein Wort aus der Heiligen Schrift. Und zwar aus dem Evangelium nach Johannes, und zwar Kapitel 8, die Verse 31 bis 47. Sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen und mit mir zu lesen. Johannes Kapitel 8, die Verse 31 bis 47. Wir hören das Wort Gottes. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr in Wahrheit oder wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Knechte oder Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Und wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich oder in Wahrheit frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Auch ihr nun mögt tun, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Und Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen zu ihm: Wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Soweit. Dieser Abschnitt, ich denke, es ist deutlich, er berichtet von einer Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden. Und die Diskussion dreht sich erstaunlich schnell um die Frage: Welcher Mensch ist eigentlich frei? Welcher Mensch kann für sich in Anspruch nehmen, welcher Mensch kann von sich behaupten, ich bin wirklich, ich bin tatsächlich frei? Es geht mir heute Nachmittag nicht um Details bei diesem Abschnitt, Aber so viel will ich doch eingangs bemerken. Im Lauf dieses Streites stellt der Herr unter anderem Folgendes klar. Die Beantwortung der Frage, ob du frei bist, hängt von der Antwort ab, die du auf die Frage gibst, wer ist dein Vater? Woher stammst du? Jesus stellt hier klar, frei ist nicht der, der tun kann, was er will, sondern frei ist derjenige, der das tut, wozu er von Gott geschaffen und bestimmt ist, seinem Vater. Und nur dann, so erläutert der Herr, wenn du unter Autorität stehst, genau unter der Autorität Gottes des Vaters, dann bist du in Wahrheit frei. Wenn du nicht unter diesem Gott stehst, dann bist du gebunden. Dann bist du ein Sklave. Dann bist du ein Sklave des Teufels, wie Jesus ihn hier nennt, des Menschenmörders von Anfang an. Indem der Herr die Beziehung zum Teufel hier als Knechtschaft oder noch genauer als Sklaverei bezeichnet, macht er deutlich, die Beziehung zum Teufel kann niemals als Vaterschaft qualifiziert werden. Zwar sagt der Herr, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Aber eben, er fügt sofort hinzu, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und er fügt sofort hinzu, dieser sogenannte Vater ist ein Menschenmörder, er ist ein Lügner. Mit anderen Worten, es gibt keine Vaterschaft zum Teufel. Die Beziehung des Teufels zu Menschen ist die eines Despoten, eines Menschenkaputtmachers. Und zum Teufel, so sagt der Herr, lebt der Mensch nicht in einer Beziehung der Kindschaft, sondern der Knechtschaft. Wer die Sünde tut, der ist der Knecht der Sünde. Er ist der Sklave der Sünde. Damit wird auch deutlich, die Freiheit, von der die Heilige Schrift in diesem Abschnitt spricht, sie steht nicht im Gegensatz zum Untergeordnetsein unter Gott, dem Vater, sondern sie steht im Gegensatz zur Knechtschaft, zum Versklavtsein eines durch den Teufel bewirkten Versklavtseins. Und aus diesem Grund führt der Weg zur Freiheit nicht über die Bindungslosigkeit. Der Weg zur Freiheit führt nicht über die Emanzipation. Diese führt nach biblischer Überzeugung in die Gier und in das Nichts. Sondern Freiheit ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk des Sohnes Gottes. Es ist der Sohn, der den Weg zum Vater geöffnet hat. Wen der Sohn frei macht, der ist in Wahrheit frei. Johannes 8, Vers 31. Das Thema, das mir für heute Nachmittag gestellt wurde, ich wiederhole es, Mann und Frau und was die Bibel dazu sagt. Und wir kommen zum ersten Punkt, Mann und Frau angesichts des Genderdenkens. Wir haben heute Morgen schon einiges zur Gender-Ideologie gehört. Es wurde auch ganz kurz bereits angedeutet, dass das Genderdenken ohne den Feminismus überhaupt nicht denkbar wäre. Im Gegenteil, der Feminismus, wie er sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen, in den USA und auch hier in Europa entfaltete, ist der Nährboden für dieses Genderdenken. Wenn wir also heute Nachmittag die Frage nach Mann und Frau stellen, dann stellen wir sie nicht in einem geistig luftleeren Raum. Vielmehr werfen wir die Frage auf in einem geistigen Klima, das vom Feminismus bestimmt war und auch immer ist und eben seit rund knapp 20 Jahren, da ist das in die Öffentlichkeit gedrungen, verstärkt auch durch das Gendering. Wenn wir also im Folgenden die Beantwortung der Frage nach Mann und Frau stellen, indem wir uns am Wort Gottes orientieren, machen wir das nicht irgendwie abstrakt, sondern eben in Konfrontation, in Auseinandersetzung mit dem Feminismus und dem Genderdenken. Punkt 1.1, das Genderdenken und der Feminismus, was ist daran eigentlich so schlimm? Was ist daran eigentlich so falsch? Ich meine, man könnte doch einfach einmal zunächst folgendermaßen argumentieren und sagen, was regst du dich eigentlich so auf über das Genderdenken? Warum sollten Christen sich eigentlich nicht an dem Streben beteiligen, die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen und zwischen Mann und Frau einzuebnen? Schließlich heißt es doch auch in der Bibel, in Christus ist weder Mann noch Frau. Galater 3, Vers 28. Ja, im Grunde, so könnte man behaupten, haben doch das Genderdenken und das Evangelium das gleiche Ziel. Es geht doch beiden um Befreiung. Um Befreiung aus einer Knechtschaft. Um Befreiung aus einem übergestülpten Rollenverhalten. Es geht um Befreiung des Menschen. Könnte sich dazu berufen, etwa auf ein anderes Wort aus dem Galaterbrief. Ihr seid zur Freiheit berufen. Oder eben auch an das Wort, das ich eben gerade zitiert habe aus Johannes 8. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Was ist gegen eine solche Argumentation eigentlich zu sagen? 1.2. Christen haben sich für die Beseitigung von Unterdrückung und Versklavung selbstverständlich einzusetzen. Meine Brüder und meine Schwestern, ich hoffe, es ist klar. Wenn Menschen, sagen wir, wegen ihres Geschlechts diskriminiert werden, dann ist es moralisch richtig, sich für die Beseitigung dieser Diskriminierung einzusetzen. Tatsächlich ist die Drangsalierung von Menschen mit dem Evangelium nicht in Übereinstimmung zu bringen. Ich will mal konkret werden. Es ist völlig unbestritten, dass Frauen heute in vielfältiger Weise bedrängt, gequält und kaputt gemacht werden. Der Umstand, dass heutzutage in jeder größeren Kreisstadt von Großstädten, schweigen wir einmal, es ein Frauenhaus gibt, geben muss, das spricht ja in diesem Zusammenhang Bände. Und nach vorsichtigen, wirklich vorsichtigen Schätzungen sind inzwischen weit mehr als eine halbe Million Frauen aus Osteuropa, Ostasien und der Karibik nach Westeuropa als Prostituierte eingeschleust worden, die ohne Papiere, ohne Rechte, in der schamlosesten und brutalsten Weise ausgebeutet werden. Und dieses ist Sünde. Und sich dafür einzusetzen, dass Frauen nicht schikaniert, tyrannisiert, misshandelt, unterdrückt und ausgebeutet werden, das ist im Licht des Wortes Gottes richtig und gut. Ja, es ist notwendig. Punkt 1.3 ist, und das müssen wir eben mal verstehen, das Genderdenken zielt auf eine neue Gesellschaft. Dem Genderdenken geht es nicht um Befreiung von Unterdrückung der Frau oder des Mannes. Bereits der Feminismus, so wie er nach dem Zweiten Weltkrieg aufkam, ist nicht einfach eine weiterführende Form der zu Beginn unseres Jahrhunderts aufgekommenen Frauenbewegung. Nicht wahr? Die Frauenbewegung oder die Frauenbewegungen, Plural, bis zum Zweiten Weltkrieg, die hatten in erster Linie das Ziel einer politisch-rechtlichen Gleichstellung der Frau. Frauenwahlrecht, Recht auf Studium, Recht auf Bildung, Berufsausübung. Aber die gegenwärtige feministische Bewegung und noch radikaler das Genderdenken zielt auf Beseitigung der überkommenen Bestimmungen des Mannseins und des Frauseins. Wie bereits der Feminismus, so ist nun auch das Genderdenken darauf aus, nicht der Frau einen Freiraum für ihre Entfaltung zu erschreiten, sodass die Frau ihren von Gott zugewiesenen Platz erhält, sondern diese Ideologie, sie will eine andere Gesellschaft. Sie will eine andere Kultur, sie will eine neue Realität schaffen. Das müssen wir mal durchschauen. Dann gehen wir auch nicht mehr auf den Leim dieser Ideen, wir wollen Befreiung der Frau. Was meine ich damit, wenn ich sage, sie will, das Genderdenken will eine neue Realität? Die Grundüberzeugung sowohl des Feminismus als auch des Genderdenkens ist, wir hatten es heute schon gehört, dass die Frau nicht von Natur aus Frau ist, sondern dass sie durch die Zivilisation, durch die Gesellschaft zu diesem Wesen namens Frau gemacht worden ist. Entsprechend dem Genderdenken verhält es sich dann eben auch bei dem Mann so. Der Geschlechtsunterschied, der ist nicht so sehr biologisch oder anatomisch bedingt, sondern sozial, erziehungsbedingt. Ich greife darauf noch einmal zurück auf die Aussage von Simone de Beauvoir, die 1949 ein wegweisendes Buch schrieb mit dem Titel Das andere Geschlecht. Und die Kernthese dieses Buches ist, dieser Satz wurde schon zitiert, man wird nicht zur Frau geboren, sondern man wird dazu gemacht. Die Verfasserin Simone de Beauvoir war die Geliebte von Jean-Paul Sartre. Und sie wollte mit diesem Satz sagen, nicht die Natur sei schuld daran, dass die Frauen so sind, wie sie jetzt leider sind, sondern die Kultur, die Zivilisation. Es ist die Umwelt, die sie dazu gezwungen hat. Hinter dieser These steht die zu jener Zeit stark verbreitete Existenzphilosophie, der Existenzialismus. Albert Camus in Frankreich oder auch Jean-Paul Sartre, sie lehrten, was der Mensch ist, das wählt er in freier Entscheidung. Es gibt keine für alle Zeiten gültigen gesellschaftlichen oder sonstigen Strukturen oder gar von Gott gesetzte Ordnungen. Vielmehr ist es so, so sagten sie, dass der Mensch die Strukturen und die Ordnungen selbst erschafft. Er erschafft sie sich selbst. Nachfolgerinnen von Simone de Beauvoir, ich nenne hier nur die Amerikanerinnen Betty Friedan oder Mary Matt, letztere in ihrem Buch Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften. Sie wurden dann auch nicht müde zu betonen, dass Frauen nicht von Natur aus, nicht grundsätzlich und keineswegs für alle Zeiten auf ihr Frausein festgeschrieben sind. Sondern ihr Frausein, das ist ein Zivilisationsprodukt. Und zwar, das ist wichtig, einer bösen, männlichkeitsbezogenen Unkultur. Männlichkeitsbezogen, man gebraucht hier häufig das Fremdwort androzentrischen Kultur, also auf den Mann zentrierten Unkultur. Und diese männlichkeitsbezogene Unkultur habe die Frauen nun zu dem gemacht, was sie heute seien. Das heißt aber dann auch im Umkehrschluss, die Frau vermag sich selbst abzuschaffen, zu verändern oder eben, wie es in diesen Kreisen hieß, sich zu befreien. Und dieser Protest gegen die vorgegebene Realität wurde dann in radikaler Weise formuliert von Shulamit Firestone, ebenfalls einer Amerikanerin, in ihrem Buch Frauenbefreiung und sexuelle Revolution. Und dort bewertete sie Menstruation, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt als, ich zitiere, Geißeln der Frau. Und die These des Feminismus dieser Jahre, also noch des letzten Jahrhunderts, lautete dann: Abgesehen von kleineren anatomischen Unterschieden sind Mann und Frau gleich. Mann und Frau, sie haben die gleichen Fähigkeiten, sodass, wenn man sie in gleicher Weise erziehen würde, sie auch die gleichen Fähigkeiten entwickeln würden. Und von hier aus offenbart sich dann der Weg hin zum Genderdenken als Konsequenz des Feminismus. Und die Kernthese des Genderdenkens lautet: Die Frau ist nicht wesenhaft anders als der Mann und auch umgekehrt. Der Mann ist nicht wesenhaft anders als die Frau, sondern für die Unterschiede sei die Gesellschaft verantwortlich. Männer seien eben deswegen dominierend, weil kleinen Jungen beigebracht wurde, aggressiv zu sein. Und kleinen Mädchen sei das eben nicht beigebracht worden. Mädchen würden erzogen, mehr auf Menschen orientiert zu sein. Kurzum, man sagt, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau, aber eben diese dürfen nicht biologisch erklärt werden, schon gar nicht psychologisch, sondern sie sind erziehungsbedingt. Und die Folge daraus ist dann, wir hörten es schon, erziehe deine kleine Tochter ebenfalls aggressiv, dann wird sie genauso werden wie ein Junge, dann wird die Leiterschaft, die Führerschaft gleichmäßig auf die Geschlechter verteilt werden, dann braucht man eben auch nicht mehr durch eine Frauenquote nachzuhelfen. Und entsprechend empfehlen dann eben die Pädagogen, Soziologen und Psychologen, Knaben sollen viel mehr mit Puppen spielen, damit sie die geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen der Frau möglichst frühzeitig übernehmen, und umgekehrt sollen dann eben Mädchen mehr mit Autos oder Ähnlichem spielen. 1.5. Die Absicht des Genderdenkens ist der androgyne, der Mann-weibliche Mensch. Das Ziel, die Absicht des Genderdenkens ist nicht, ich wiederhole mich hier, aber das ist das Zentrale, was wir vielleicht mitnehmen sollten, dass der Mann den von Gott ihm gegebenen Platz erhalten soll. Oder die Frau den von ihr von Gott gegebenen Platz erhalten soll. Vielmehr lautet die Forderung, man solle sich nicht mehr je nachdem als Mann oder als Frau sehen, sondern als Mann weiblicher Mensch. Oder wie das mit einem Fremdwort heißt, als androgyner Mensch. Da stecken zwei griechische Worte drin. Andros, das heißt so viel wie Mann, und Gynä, ist bekannt aus Gynäkologie etwa, heißt im Griechischen Frau. Also den Mann fraulichen, den Mann weiblichen Menschen. Der in einer Spannungslosigkeit lebt. Und damit es nun zu dieser Gesellschaft androgyner Menschen kommt, ist Kampf, ist ein Kulturkampf, ist ein Klassenkampf erforderlich, und er muss möglichst schon in der Krippe, also ganz am Anfang der Erziehung, beginnen. Und es geht dabei selbstverständlich vorrangig um die Abschaffung des Mannes. Denn dem Ziel, den androgynen Menschen zu bilden, steht eben vor allem, so werden wir belehrt, der Mann, so wie er ist, im Wege. Und dabei kann die Bezeichnung Mann durchaus austauschbar mit dem Begriff Herrschaftsstruktur verwendet werden. Der Mann gilt in diesem Denken als derjenige, der für alles Böse verantwortlich ist. Für Unterdrückung, Diskriminierung, Hass und Gewalt. Und wenn der Mann, so wie er ist, abgeschafft ist, man kann auch sagen, das Prinzip Herrschaftsstruktur, dann endlich kann das Weibliche triumphieren und der Idealmensch, der androgyne Mensch, kann dann endlich erstehen. Halten wir fest. Das Genderdenken, es ist von der Idee getrieben, dass der Mensch völlig machbar ist. Bruder Späth sprach heute vom Konstruktivismus, dass wir wieder neu anfangen, den Menschen überhaupt erstmal zu konstruieren. Und dass das Heil der Menschheit eben darin liegt, den Mann als Mann und die Frau als Frau abzuschaffen, um danach dann den androgynen Menschen zu schaffen. Dieser Mann, weibliche Mensch, soll dann sein Glück in einem spannungslosen Kollektivismus finden. Die Forderung, der Mensch soll sich nicht mehr an seiner Natur orientieren, so etwas wie Natur gibt es ja gar nicht, sondern er soll sich an einer gesellschaftlichen Idealvorstellung, nämlich der androgynen, der mann-weiblichen Kultur ausrichten. Das sind Forderungen, darüber müssen wir uns im Klaren sein, des modernen Lebensgefühls, also nicht mehr eigentlich des postmodernen Lebensgefühls. Aber wie auch immer, geistig mächtig ist diese Auffassung allemal, bis hin die Schulen, die Tageskrippen, die gesamte Erziehung. Die Übergänge zwischen Natur und Kultur müssen verflüssigt werden, so lautet hier ein Modebegriff, damit eben die Natur nach dem Bild des Genderdenkens verändert wird. Und noch einmal, es geht darum, den Mann als Mann und die Frau als Frau abzuschaffen. Die Idee, das Ideal ist das spannungslose Kollektiv. Darin wird dann der Mensch sein Heil und sein Glück finden. Was ist dazu im Licht des Wortes Gottes, vom Wort Gottes her, zu sagen? Ich komme zu Punkt 2. Mann und Frau, die biblische Ordnung. Und mein erster Punkt ist, es ist wahrlich eine umstrittene Frage, aber sie erfordert eine Antwort. Angesichts der permanenten Indoktrinierung durch die Massenmedien ist es nicht überraschend, dass immer mehr Menschen diese Auffassungen übernehmen. Sie übernehmen die Auffassungen, dass die tradierte Überzeugung über die Stellung von Mann und Frau einer vollständigen Revision unterzogen werden muss. Die jahrtausendelang weitgehend unangefochtene Überzeugung, dass Mann und Frau sich in ihrer natürlichen Eigenart grundlegend unterscheiden und deshalb verschiedenartige Aufgaben zu erfüllen haben, stößt eben denn auch heute auf energischen Widerspruch, und zwar bis hinein in Gemeinden, bis hinein unter Christen. Auch Christen erscheint vielfach inzwischen nach 70, 80 Jahren Indoktrinierung die biblische Sicht über Mann und Frau als veraltet, als zeitbedingt. Auch von Christen wird sie nicht mehr als verbindlicher Maßstab für das Leben der Christen, auch einer christlichen Familie, einer christlichen Gemeinde anerkannt. Und dem wollen wir uns mit diesem Bekenntnistag entgegenstellen. Wir wollen davon Zeugnis ablegen und trotz allen Fragen, was sagt die Heilige Schrift? Und da stellen wir fest, dass das Wort Gottes tatsächlich die Stellung von Mann und Frau ausführlich behandelt. Sie geht darauf auch sehr grundsätzlich ein. Und wir können dabei hier an diesem Vortrag an das anknüpfen, was wir heute Morgen in der Wortverkündigung gehört haben. Die ersten Kapitel der Heiligen Schrift, sie sind tatsächlich die grundlegendsten Kapitel bei der Frage über Mann und Frau. Sie geben gleichsam die Leitplanken vor. Die ersten Kapitel der Heiligen Schrift berichten darüber, was geschehen ist. Sie schildern, wie Gott diese Welt geschaffen hat und wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Demnach ist klar, dass diese Welt nicht entstanden ist durch einen Urknall. Und am Anfang der Menschheit stand auch nicht eine Urhorde, gewissermaßen eine Herde von Halbaffen, sondern am Anfang schuf Gott den Menschen in seinem Bild. Und er schuf in seinem Bild den Menschen als Mann und als Frau. Das heißt, die ersten Kapitel der Heiligen Schrift sind nicht nur von historischem Interesse. Sie sagen uns nicht mehr nur, ach gucke mal da, wie war es früher. Sie berichten uns nicht nur etwas vom Anfang der Zeit, sondern was dort berichtet wird, hat ethische, hat moralische Normativität. Es gilt für uns heute. Ich will das mal illustrieren anhand dessen, was wir lesen im ersten Buch Mose Kapitel 2. Ich beginne mal in Vers 21 zu lesen. Da wird uns zunächst historisch berichtet. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, übrigens eigentlich steht da Zela, das kann man auch übersetzen mit Zelle, man kann es auch übersetzen mit Rippe, aber das ist unklar. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Und da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, Isa, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist ein historischer Bericht. Und dann folgt unmittelbar danach Folgendes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, aus diesem Bericht, aus diesem historischen Bericht folgt eine allgemeine, eine grundsätzliche ethische Lehre. Und dann geht es weiter und die beiden waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Also noch einmal, das, was hier in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift berichtet wird und worüber wir schon einiges heute Morgen in dankenswerter Weise gehört haben, das hat Bedeutung, das hat ethische Konsequenzen bis zum heutigen Tag. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Und das ist so formuliert, wie es für die damalige Kultur wichtig war. Denn dass die Frau Vater und Mutter verließ, war sowieso selbstverständlich. Ein zweiter Punkt, 2.2. Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Auch darüber hörten wir heute schon einiges. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau, 1. Mose 1, Vers 27. Dieser Vers lehrt, dass die menschliche Geschlechtlichkeit von Anfang an gegeben ist und damit die Unterschiedlichkeit. Ich kann nur das unterstreichen, was Bruder Späth heute Vormittag sagte, den Menschen an sich gibt es nicht, sondern ihn gibt es als Mann oder als Frau. Und im folgenden Kapitel erfahren wir dann, dass die Schöpfung von Mann und Frau, da wird sie genauer geschildert, erfahren wir, dass Gott Adam aus dem Erdboden und Eva aus der Rippe oder aus der Seite Adams erschuf. Und das Ergebnis dann davon lautet: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau steht also in einem uneingeschränkten Wohlgefallen Gottes. Es war in den Augen Gottes sehr gut. Und deswegen muss auch schon diese Unterschiedlichkeit von uns als sehr gut akzeptiert werden. Und bitte achten wir darauf. Gott bezieht die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau unverzüglich auf den Bereich der Geschlechtlichkeit, der Sexualität. Denn in Vers 28 heißt es dann: Und Gott segnete sie, also Mann und Frau, und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Ganz zweifellos hat diese Aussage Konsequenzen für unser Urteil über die Geschlechtlichkeit, über die Sexualität des Menschen. Gerade dieser Bereich wird unter Gottes besonderen Segen gestellt. Bitte machen wir uns ja auch mal klar. Tatsächlich ist unsere Geschlechtlichkeit, unsere Sexualität der Bereich unseres Lebens, an dem Gott uns in einer ganz besonderen Weise an seinem Schöpfungshandeln teilhaben lässt. Durch Zeugung und Geburt lässt Gott, der Schöpfer, uns mitwirken an dem Entstehen von Wesen, die eine unvergängliche Seele haben. Und unter diesem Blickwinkel ist es da eigentlich ein Wunder, dass gerade im Bereich unserer Geschlechtlichkeit, unserer Sexualität, sowohl die größte Freude unseres Menschseins, aber auch die tiefsten Verzweiflungen des Menschen sehr eng beieinander liegen. Ich sagte schon, Gott hat den Menschen nicht abstrakt geschaffen, sondern als geschlechtliches Wesen. Den Menschen an sich, ihn gibt es nicht. Die Bejahung der Geschlechtlichkeit findet dann ihr Echo, als Adam die Erschaffung der Frau mit jubelnder Freude begrüßt. Endlich, hey, ist das Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist der erste Ausspruch eines Menschen, den wir in der Bibel finden. Das Einfleischwerden von Mann und Frau ist also Gott gewolltes Schöpfungsziel. Und diese Einstellung zur Sexualität, zur Geschlechtlichkeit, die begegnet auch weiter im Alten Testament. Ich erinnere nur einmal an das Hohelied. Ich weise auch hin auf die Kapitel, die so ausführlich über die Geschlechtlichkeit des Menschen sprechen und auch die Gefährdungen der Geschlechtlichkeit, Sprüche 5, dann Teile von Kapitel 6 und dann wieder Kapitel 7. Lesen Sie sie einmal unter diesem Aspekt. Aber auch das Wunderbare der Geschlechtlichkeit, Sprüche 5, Vers 18 und 19, wo Salomo sagt: Deine Quelle sei gesegnet, freue dich der Frau deiner Jugend, die liebliche Hindin, die anmutige Gemse, ihre Brüste mögen dich allezeit berauschen, in ihrer Liebe sei trunken, immerfort. Und das steht in der Bibel. Auch im Neuen Testament sehen wir immer wieder, dass Jesus für ethische Lehren auf die Schöpfung von Mann und Frau hinweist. Also so, wie es am Anfang war. Und wie es am Anfang war, daraus zieht er ethische Lehren. Zum Beispiel, als die Pharisäer ankommen und Jesus versuchen und sie ihn fragten, ob es denn erlaubt sei, aus jeder Ursache sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Matthäus 19 lesen wir das. Wie würden wir antworten, wenn uns diese Frage gestellt wird? Wir würden vielleicht sagen, ja, das ist erlaubt oder nein, das ist nicht erlaubt. Oder wir würden sagen, ja, das kommt drauf an. Was tut Jesus? Ist uns das mal aufgefallen? Jesus zitiert zunächst einmal zwei Stellen aus dem Schöpfungsbericht. Ich lese mal. Als die Pharisäer Jesus versuchten und fragten, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Da antwortete er und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang! Aber ist es nicht so gewesen. Das heißt, wie es am Anfang war, das ist für unseren Herrn der Maßstab. Wir sprechen hier von Schöpfungsordnung. Und genauso geht es dann weiter auch im Neuen Testament. Ich zitiere nur noch mal eine Stelle aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, der zu jener Zeit in der Gemeinde in Ephesus als Gemeindepastor tätig war. Und da gab es in dieser Gemeinde von Ephesus die Meinung von einigen Leuten, dass die Ehe eigentlich etwas Anrüchiges ist. Und sie verwarfen die Ehe. Irgendwie als nicht besonders geistlich oder als unwürdig oder wie auch immer. Und darauf geht der Apostel Paulus ein und er geht sehr scharf darauf ein. Ich lese mal 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Was tun diese Irrlehrer? Sie verbieten zu heiraten. Und Speisen zu genießen, offensichtlich Vegetarier oder sonst was, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Mit anderen Worten, Paulus sagt, wer die Ehe verwirft und damit die Sexualität, der verwirft die Schöpfung und das ist eine Lehre der Dämonen. Auch der Schreiber des Hebräerbriefes sagt nichts anderes, ich zitiere nur einmal. Die Ehe sei geehrt in allem und damit die Zuordnung von Mann und Frau, nicht Ehe ist, damals selbstverständlich eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau und nicht das, was man heute leider auch darunter versteht. Und noch ein Wort vielleicht zu 1. Korinther 7, wo der Apostel die Ehelosigkeit empfiehlt. Aber der Beweggrund dafür, das ist wichtig, ist nicht die Ablehnung der Ehe. Das Motiv ist nicht asketisch leibfeindlich, sondern es ist ein geistliches. Es geht hier um Ehelosigkeit, um Willen einer größeren Verfügbarkeit für das Reich Gottes. Nicht, weil die Ehe etwas Negatives ist. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, 2.3. Gott schuf Mann und Frau gleichwertig. Halten wir fest. Gott schuf den Menschen nicht abstrakt, sondern als Mann und als Frau. Aber dieses geschlechtliche, unterschiedliche, dieser Unterschied in der Wertigkeit ist kein Unterschied in der Wertigkeit zwischen Mann und Frau. Vielmehr Mann und Frau, sie sind gleichwertig. Noch einmal Vers 27 aus 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bild Gottes schuf er ihn. Nachdem das gesagt ist, das Generelle heißt es dann, und Gott schuf sie als Mann und als Frau. Hier wird also sowohl über den Mann als auch über die Frau gesagt, dass sie im Bild Gottes geschaffen sind. Was meint das eigentlich, Bild Gottes? Über diese Frage sind viele Diskussionen geführt worden. Man hat darauf hingewiesen, dass etwa der Aspekt der Herrschaft hier im Vordergrund steht. Der Mensch soll herrschen über die Tiere. Das ist ganz sicher nicht völlig falsch. Aber ich möchte Sie einmal hinweisen auf zwei Stellen aus dem Neuen Testament, aus denen wir erkennen können, was mit der Gottbildlichkeit oder der Gottebenbildlichkeit auch gesagt ist. Und ich kann hier an das anknüpfen, was wir heute Morgen schon gehört haben. Zunächst eine Stelle aus dem Epheserbrief, und zwar Epheser Kapitel 4. Es geht mir um Vers 24, aber ich lese um des Zusammenhangs willen ab Vers 20. Da lesen wir, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, so wie die Heiden leben, was die Heiden für eine Lebensführung haben. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, jetzt kommt's, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Bei der Frage der Ebenbildlichkeit Gottes geht es also um das Abspiegeln dieser wahrhaftigen Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das hat die Heilige Schrift hier vor Augen. Ich nenne noch eine Stelle, und zwar aus dem Kolosserbrief, und zwar Kolosser Kapitel 3, Vers 10. Ich lese aber ab Vers 9, und hier kommt sogar das Wort Ebenbild ausdrücklich vor. Kolosser 3, Vers 9, dort heißt es, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wahrhaftigkeit, ein Teil von Gerechtigkeit und Heiligkeit, das entspricht Gott, seinem Wesen. Und so sollen wir auch leben als seine Ebenbilder, als seine Repräsentanten in dieser Welt. Es geht hier nicht darum, dass Gott genauso aussieht wie der Mensch oder der Mensch wie Gott oder was. Gott ist Geist. Vielmehr geht es bei der Ebenbildlichkeit Gottes darum, dass Gott den Menschen geschaffen hat in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und diese Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes hat der Mensch verloren. Wir spiegeln nun nicht mehr Gott wider, so wie wir seit Adam hier sind. Und Gottes Rettungsweg, sein Heilsweg, besteht genau darin, dass wir wieder diesem Bild Gottes entsprechen. Hier in dieser Welt, solange wir noch in diesem Leib leben, bruchstückhaft, anbruchhaft und einmal in vollster Weise, wenn wir einen neuen Leib bekommen und wenn wir Jesus Christus sehen bei seiner Wiederkunft, so wie er ist. Diese Gleichwertigkeit, die kommt auch darin zum Ausdruck, dass Adam seine Frau Männin, Isha, nennt. Das hörten wir auch schon. Nicht? Achten wir darauf, den Namen Eva bekommt die betreffende Frau dann erst nach dem Sündenfall. In 1. Mose 3, Vers 20 nennt Adam sie erst Eva. Hier nennt er sie zunächst Isha, Männin. Auch sonst in der Bibel wird diese Gleichwertigkeit betont. Ich will nur auf folgende Dinge mal hinweisen. Wir kennen alle das Gebot aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Aber wissen wir, dass es auch umgekehrt in der Bibel steht? Du sollst deine Mutter und deinen Vater ehren. In 3. Mose 19, Vers 3. Im Neuen Testament, ich wies schon auf die Stelle hin, Galater 3, dass da weder Mann noch Frau ist, denn ihr seid alle einer in Christus. Ja, in der Heilsordnung Christi sind tatsächlich alle Unterschiede aufgehoben. Paulus nennt hier noch einige Unterschiede, da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Sklavenhalter, Herr, noch Sklave. Da zählen tatsächlich in der Heilsordnung weder Volkszugehörigkeiten noch soziale noch ökonomische Unterschiede und eben auch nicht geschlechtliche. Und übrigens, wenn man das einmal vergleicht mit dem jüdischen Denken der damaligen Zeit, dann ist der Unterschied zwischen dem Neuen Testament und dem Judentum jener Zeit gewaltig. Petrus lehrt dasselbe. Er spricht von den Frauen als den Miterben der Gnade des Lebens in 1. Petrus 3, Vers 7. Da gibt es keinen Unterschied im Empfang der Gnade des Heils. Aber eben, es gibt auch Unterschiede. Und die wollen wir uns gleich anschauen, und zwar nach einer kurzen Pause. Kommen wir zu 2.4. Gott schuf Mann und Frau nicht gleichartig. Während die Überzeugung von der Gleichwertigkeit der Geschlechter heute sich weitgehend durchgesetzt hat, über die Praxis kann man im Einzelnen durchaus streiten, ist die Auffassung von der Wesensverschiedenheit der Geschlechter gerade in der Gegenwart sehr umstritten. Ich meine damit nicht so sehr, dass Mann und Frau körperlich zu unterscheiden sind. Ich denke, das ist offenkundig. Das bedarf keiner Erörterung. Nein, es geht darum, dass Mann und Frau sich auch geistig, seelisch grundlegend voneinander unterscheiden. Und das wird heute von radikalen Feministinnen und Vertretern der Gender-Ideologie massiv in Zweifel gezogen. Man bezweifelt, dass es ein erkennbares Wesen des Mannes und ein davon zu unterscheidendes Wesen der Frau gibt, durch das ganze Leben in charakteristischer Weise bestimmt ist. Vielleicht nimmt man die Geschlechtlichkeit eben noch als rein körperliche Eigenart wahr. Aber das ist sie nicht. Sie umfasst eben auch das geistig-seelische. Und ich möchte auch dazu uns noch einmal hinweisen auf die ersten Kapitel der Heiligen Schrift. Und zwar zunächst einmal auf die unterschiedliche Art der Erschaffung von Mann und Frau. Denn diese steht tatsächlich in einem sehr engen Zusammenhang zu den verschiedenartigen Aufgaben, die jeweils Mann und Frau nach 1. Mose 2 und 3 haben. Nicht wahr, der Mann, er wird aus der Ackererde gebildet. Tatsächlich ist ihm dann auch die Bearbeitung die Bebauung dieser Ackererde von Gott anvertraut. Die Frau dagegen ist aus der Rippe oder Seite des Mannes geschaffen. Sie ist seine Gehilfin. Das heißt, das ist ihre Lebensaufgabe. Also von der unterschiedlichen Erschaffung durch Gott folgt dann auch die unterschiedlichen Aufgaben, folgen die unterschiedlichen Aufgaben und Bestimmungen der Geschlechter. Mann und Frau, sie haben tatsächlich eine unterschiedliche Lebensaufgabe. Während der Mann einen unmittelbaren Bezug zu der ihn umgebenden Sachwelt besitzt, ist die Frau primär auf die Welt der Personen, das heißt zunächst einmal auf den Mann hin angelegt, bezogen. Das wird auch daran deutlich, dass zusätzlich zu der Aufgabe des Mannes für den Nahrungserwerb durch Bebauung des Landes zu sorgen und zu der Aufgabe der Frau als Gehilfin des Mannes noch etwas hinzutritt. Auch daran sehen wir den stärkeren Sachweltbezug des Mannes und im Unterschied dazu die stärkere Personenbezogenheit der Frau. In 1. Mose 2, Vers 19 und 20 wird der Mann beauftragt, den Tieren Namen zu geben. Diese Namensgebung ist mehr als eine bloße Benennung. Denn auf diese Weise eignete sich Adam seine Umwelt an. Es geht um ein erkennendes, um ein deutendes, ein in die Sprache bringendes Aneignen der Welt um ihn herum. Das Benennen der Tiere diente also der geistigen Erfassung ihrer jeweiligen Eigenart. Im Benennen der Tiere verwirklichte Adam einen Teil des Schöpfungsauftrages, eben sich die Erde untertan zu machen. Es ist kein Zufall, dass es Adam war und nicht Eva, die die Namensgebung der Tierwelt anvertraut worden ist. Gott will Adam auf dieselbe Weise nicht nur die geistige Erfassung seiner Umwelt ermöglichen, sondern auch zur Erkenntnis führen, dass er die Frau als Hilfe benötigt. Und deshalb schließt ja dieser Bericht über die Namensgebung der Tiere bezeichnenderweise mit folgender Aussage: Adam gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für ihn selbst, für den Menschen selbst, wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Dahin sollte er gelenkt werden. Und im Unterschied dazu ist die Frau auf den Mann bezogen. Nach 1. Mose 2, Vers 18 ist der Mann Ursprung und auch Ziel der Frau. Die Frau ist aus dem Mann genommen und für ihn als Ergänzung und Hilfe geschaffen. Der Apostel Paulus formuliert das im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 9, folgendermaßen: Der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Und damit ist eben auch die Überordnung des Mannes über die Frau gegeben. Denn wenn die Frau den Auftrag hat, dem Mann in den von Gott für ihn bestimmten Aufgaben behilflich zu sein, dann bedeutet dies für die Frau, dass sie sich dem Mann mit seinen Aufgaben unterzuordnen hat. Die Aussage des Neuen Testamentes, nach der der Mann das Haupt der Frau ist, ist also im Kern bereits hier in 1. Mose 2, Vers 18 zu finden. Auch an anderen Stellen in 1. Mose 2 und 3 wird deutlich, dass dem Mann die führende Aufgabe zugedacht ist. Es ist jedenfalls auffällig, dass der Mann auch in 1. Mose 2 und 3 als der primäre Gesprächspartner Gottes erscheint. Gott spricht ihn an, nicht die Frau. Und er weist ihn auf seine sittliche Verantwortung, die er hat gegenüber Gott. Und nach dem Sündenfall, ist ja bezeichnend, ruft Gott zuerst auch Adam, nicht nach seiner Frau. Adam, wo bist du? Adam war der Empfänger des göttlichen Gebots. Er sollte nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Und deshalb ist er in besonderer Weise für dessen Einhaltung auch erforderlich. Eva dagegen lernte das göttliche Verbot nur indirekt durch Adam, nicht durch Gott selbst kennen. Und die große Schuld Adams beim Sündenfall bestand eben darin, dass er seine ihm von Gott aufgetragene geistliche Führungsaufgabe verleugnete und sich statt Gottes Gebot der Führung seiner Frau unterordnete. Und deshalb beginnt ja auch Gott seinen Urteilsspruch über Adam mit dem Vorwurf, wir lesen es in 1. Mose 3, Vers 17, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. Die Sünde Adams bestand also nicht nur in der allerdings entscheidenden Übertretung des göttlichen Gebotes, sondern auch in der Verkehrung seiner schöpfungsgemäßen Stellung gegenüber Eva, deren religiöse Initiative und Führung er sich fügt, er überlässt sie ihr. Der Sündenfall ist daher nicht nur die Auflehnung des Menschen gegen Gott, sondern gleichzeitig die Beseitigung der von Gott eingesetzten Schöpfungsordnung für Mann und Frau. Vor dem Sündenfall bestand eine vierfache Autoritätsabstufung. Gott, Mann, Frau, Tierwelt. Und durch den Sündenfall ist genau diese Ordnung, genau in ihr Gegenteil, verkehrt worden. Die Schlange als Vertreterin der Tierwelt, sie gewann Autorität über die Frau. Die Frau Autorität über Adam. Und Gottes Autorität, die wurde verdrängt durch den Einfluss der Schlange. Eva hörte auf die Schlange anstatt auf Adam. Adam hörte auf Eva anstatt auf Gott. Und nach dem Sündenfall stellt Gott die ursprüngliche Ordnungsstruktur wieder her, indem er die Schlange der Frau und die Frau dem Mann und alle drei seiner göttlichen Herrschaft unterordnet. Die Wahrung der gottgewollten Geschlechterordnung, wie sie in 1. Mose 2 zutage tritt, ist für beide Geschlechter ein Schutz vor dem Bösen. Und die Umkehrung, die Missachtung dieser Ordnung bedeutet für beide eine Preisgabe an das Böse und die damit verbundenen zerstörerischen Folgen. Abgesehen von der Bestimmung der Frau zur Gehilfin des Mannes, die ihm entspricht, zu werden, ist ihre Bestimmung die Mutterschaft, also auch hier eher der personale Bezug. 1. Mose 3, Vers 16. Nicht zwar geht es in diesem Vers um die Verhängung des göttlichen Strafurteils über die Frau aufgrund des Sündenfalls und nicht um die Formulierung von Aufgaben für sie, aber der Vers setzt eben ihre mütterliche Aufgabe voraus, ebenso wie ihre Hinordnung auf den Mann. Beide Geschlechter sollen durch das göttliche Strafurteil zu ihrer zentralen Lebensaufgabe wiederkommen, allerdings auch in ihrer zentralen Lebensaufgabe getroffen werden. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot verdienen, sagt Gott zu Adam, und zu Eva sagt er, du wirst Mühen haben bei der Schwangerschaft und leiden. Gehilfin des Mannes zu sein und Mutter zu sein, sind also nach 1. Mose 2 und 3 die zentralen Aufgaben der Frau. Ich füge hinzu, und nicht in Aufsichtsräten herumzusitzen. Beides sind personale Aufgaben. Und sie machen den stärkeren Personenbezug der Frau sichtbar. Und dabei ist bemerkenswert, dass als erstrangige Aufgabe der Frau eben nicht die Mutterschaft genannt wird, sondern das Leben als Gefährtin des Mannes, die ihm entspricht. Und wir können damit als Ergebnis der bisherigen Ausführungen festhalten, dass 1. Mose 2 und 3 die wesenhafte Verschiedenartigkeit von Mann und Frau deutlich machen und dementsprechend jeweils verschiedenartige Aufgaben den Geschlechtern zuweisen. Der Bericht vom Sündenfall wirft Licht auf die göttliche Zuordnung der Geschlechter. Die gottgewollte Unterordnung der Frau hat nichts übrigens zu tun mit Unterdrückung der Frau durch den Mann, sondern ist eine Lebens-, eine Schutzordnung. Die Frau, sie gerät in höchste Gefahr, wenn sie aus dieser Schutzordnung meint, fliehen zu müssen. Diese Verschiedenartigkeit von Mann und Frau wird dann durch das gesamte Alte Testament hindurch gelehrt. Im gesamten Alten Testament war der Mann verpflichtet, für den Schutz des Gemeinwesens einzutreten und für den Lebenserhalt und den Schutz von Frau und Familie zu sorgen. Der Mann galt gleichsam als Haupt der Familie und damit auch als derjenige, der die letzte Entscheidungsgewalt innehatte. Jesaja 4 zum Beispiel oder 2. Mose 21. Aber es ist beliebig zu vermehren, die Bibelstellen, die das deutlich machen. Und die Frau hat dagegen die Leitung des Hauswesens inne. Ich erinnere nur einmal an Sprüche Kapitel 31. Der bedeutsame Unterschied zwischen Mann und Frau aber besteht darin, dass bereits im Alten Testament das Priesteramt, das nicht nur im Opferdienst bestand, sondern auch in der autorisierten Gesetzesauslegung, im Gegensatz übrigens zur Praxis der orientalischen Umwelt der damaligen Zeit, nur im Alten Testament dem Mann vorbehalten war. Dies entspricht voll und ganz dem, was wir auf den ersten Blättern der Heiligen Schrift lesen, der Führungsaufgabe des Mannes. Auch Jesus, kommen wir zum Neuen Testament, auch Jesus berief nur Männer in den Kreis der 12 Apostel. Auch die 70 Jünger, die er aussandte, es waren wiederum nur Männer, Lukas 10. Bei Jesu letztem Mahl vor der Kreuzigung waren nur Apostel anwesend. Jesus hatte die geistliche Führungsaufgabe in seiner Gemeinde offensichtlich Männern übertragen, weil dies der Schöpfungsordnung entspricht. Jesus hat sich hier nicht einfach der Kultur, der damaligen Kultur angepasst. Jesus hätte es durchaus wagen können, wie in anderen Punkten ja auch, die Predigt vom Reich Gottes auch zum Beispiel Frauen anzuvertrauen, wenn er dies gewollt hätte. Aber offensichtlich ging der Herr davon aus, dass Gott die Leitung und die Führung seiner Gemeinde Männern anvertraut hat. Andererseits sehen wir, dass Frauen durchaus Jesus auch gedient haben. Im Lukas-Evangelium Kapitel 8 lesen wir es, dass Frauen Jesus mit ihrem Vermögen dienten, so heißt es dort. Sie folgten auch ihm. Es geht hier um einen Dienst, der sowohl das tägliche Aufwarten bei Tisch umfasst, als auch die allgemeine Sorge für den Unterhalt. Die Frauen im Gefolge Jesu, sie sahen ihre Aufgabe darin, eben im Sinn von 1. Mose 2, Vers 18, Gehilfinnen zu sein, um deren geistliche Wirksamkeit zu unterstützen. Es gibt in den Evangelien keine einzige Stelle, die darauf hinweist, dass die Frauen im Gefolge Jesu auch mit Verkündigungsaufgaben betraut waren. Halten wir fest, Jesus bringt nicht nur die Gleichwertigkeit der Geschlechter in Wort und Tat zum Ausdruck, sondern auch die Eigenart von Mann und Frau. Und zwar im Sinn der Schöpfungsordnung, so wie sie in 1. Mose 1 und 2 uns mitgeteilt wird. Das Gleiche lehrt Paulus. Man macht hier immer gerne einen Gegensatz zwischen Jesus und Paulus. Nein, auch der Apostel Paulus weiß nicht nur um die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, sondern auch um die verschiedenartige Stellung und die Aufgabe der Geschlechter. Ich will dazu nur einmal hinweisen auf 1. Korinther Kapitel 11. In Vers 3 schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Es wird uns hier also eine Reihenfolge gezeigt: Gott, Christus, Mann, Frau. Aber nun wissen wir aus zahllosen anderen Stellen, dass Jesus Christus nicht weniger wert war als der Vater. Beide waren gleich Gott. Nicht nur die erste Person der Dreieinigkeit, sondern auch die zweite Person der Dreieinigkeit ist gleich Gott. Aber sie hatten in der heilsgeschichtlichen Aufgabenstellung eine andere Aufgabe. Und deswegen hat sich der Sohn dem Vater untergeordnet. Und wenn die Frau unter dem Mann steht, dann nicht deswegen, weil die Frau weniger wert ist, sondern weil sie in dieser Zeit, in dieser Schöpfung eine andere Stellung hat, eine andere Aufgabe hat. Gerade der Vergleich mit der Dreieinigkeit zeigt, dass es hier nicht um eine unterschiedliche Wertigkeit geht, sondern es ist tatsächlich gleichwertig. Doch Petrus schreibt das, 1. Petrus 3, 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Hier hat die Unterordnung der Frau sogar noch einen missionarischen Aspekt. Nehmen wir mal an die Stellung einer Mischehe. Wie soll sich eine Frau dann verhalten? Sie ist geistig qualifizierter als ihr Mann. Kennt wahrscheinlich sich besser in der Bibel aus, wenn der sich überhaupt darin auskennt. Sie kann beten, er nicht. Soll sie jetzt also von morgens bis abends auf ihn einpredigen? Petrus sagt nein. Halte deinen Mund. Aber ordne dich deinem ungläubigen Mann unter, um so deinen Mann zu gewinnen. Petrus 3 ist eine ernste Mahnung an jene Christinnen, die meinen, sich einem ungläubigen Mann nicht unterordnen zu müssen. 1. Petrus 3 betont auch wiederum die Überordnung des Mannes als Schöpfungsordnung. Und die gilt auch in einer, ich sag mal, Mischehe. Und andererseits ist dieses Wort 1. Petrus 3 eine große Ermutigung für eine gläubige Frau durch Stille, geduldige Unterordnung, ihre noch ungläubigen Männer für Christus zu gewinnen. Petrus sieht in dieser Mission ohne Worte den besonderen Auftrag für Christinnen in Mischling. Ich könnte jetzt noch auf viel mehr Bibelstellen eingehen, ich kann das aus Zeitgründen nicht, Aber ich will noch auf eine Stelle hinweisen, 1. Timotheus 2, die Verse 12 bis 14. Dort schreibt der Apostel: Eine Frau lerne in der Stille in aller Untertänigkeit. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, sondern still zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Meine Brüder und meine Schwestern, wenn wir dieses Wort, und ich weiß, da steht so ziemlich alles drin, wogegen die Feministinnen heute kämpfen. Ja, die Frau soll still sein, soll sich unterordnen und so weiter und so weiter. Aber wenn wir dieses Wort einmal ganz unvoreingenommen lesen, dann begründet der Apostel Paulus die Ablehnung, dass Frauen auf die Kanzeln gehen sollen, nicht irgendwie kulturbedingt, sondern er begründet sie mit der Schöpfungsordnung. Adam wurde zuerst geschaffen, danach Eva. Und Adam, und dann mit der Fall, mit der Reihenfolge im Fall, Adam fiel nicht, sondern Eva. Es gibt keine einzige Stelle, weder im Alten noch im Neuen Testament, die auch nur ansatzweise erkennen lässt, dass Frauen Lehrfunktionen oder gemeindeleitende Ämter innehaben sollen. Es ist von der Heiligen Schrift verboten. Ich komme zu den Konsequenzen, Punkt 3. Und ich fasse jetzt noch einiges zusammen, was ich schon gesagt habe. Im Licht der Heiligen Schrift sind Mann und Frau gleichwertig, aber eben nicht gleichartig. Gemäß der Heiligen Schrift, gemäß dem Wort Gottes, sind Mann und Frau in jeder Hinsicht gleichwertige Geschöpfe Gottes. Aber sie sind in ihrem Wesen, nicht nur anatomisch, sondern in ihrem ganzen Wesen, verschieden. Und deshalb haben sie auch unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Und die wesenhafte Verschiedenheit von Mann und Frau bedeutet, dass die beiden Geschlechter sich eben nicht nur körperlich unterscheiden, sondern eben auch geistig und seelisch. Die Heilige Schrift macht deutlich, dass Gott mit Mann und Frau unterschiedliche Schöpfungsabsichten verfolgt. Am besten kommen die beiden Aspekte von einerseits Gleichwertigkeit und andererseits nicht Gleichartigkeit meines Erachtens in dem Begriff der Komplementarität zum Ausdruck. Die beiden verhalten sich komplementär zueinander. Nicht gleich, nicht egal. Nicht Gleichheit im Sinne einer Egalität, wie es in der Französischen Revolution propagiert wurde und dann danach Gleichheit immer nur als Egalität verstanden wurde, sondern komplementär. 3.2. Im Licht der Heiligen Schrift sind Mannsein und Frausein keine Rollen, sondern Schöpfungsgegebenheiten. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas sagen über diesen Rollenbegriff, der heute uns allen immer wieder in diesem Zusammenhang von den Lippen kommt. Man spricht von der Rolle des Mannes, man spricht von der Rolle der Frau. Aber wir müssen uns klar darüber sein, dass dahinter die Idee steckt, dass jeder Mensch ein ganzes Bündel von Rollen zu spielen hat. Nicht? Als Ehemann, dann als Vater, als Lehrer, als Konsument, als Bürger, als rechter Verteidiger in seinem Fußballverein, als Vermieter, als Nichtraucher, was weiß ich. Aber der Begriff der Rolle, er kommt aus der Soziologie. Und er stammt ursprünglich aus dem Bereich des Theaterlebens. Und dort geht es um den Darstellungspart, der einem Schauspieler zugewiesen wird. Also mit anderen Worten, eine Rolle ist immer etwas Fremdes. Das spiele ich. Da tue ich so, als ob, aber das bin ich eigentlich nicht. Aber genau das sagt die Heilige Schrift eben nicht. Deswegen warne ich vor dem Begriff der Rolle. Der Mensch ist von Gott geschaffen als Mann und als Frau. Es entspricht seinem Wesen oder ihrem Wesen, Mann zu sein bzw. Frau zu sein. Es ist nicht eine Rolle, die er spielt oder die sie spielt, sondern in ihrer Art, wie sie sich verhält, das entspricht ihrer Natur, dem Wesen des Mannes und der Frau und deren unterschiedlicher Berufung. Und da ist eine Frau nun einmal mehr personalbezogen und ein Mann mehr sachbezogen. 3.3. Das Genderdenken ist wie jedes biblische Denken nicht ein Weg, der in die Freiheit führt, sondern er führt in die Versklavung von Mann und Frau. Meine Brüder und meine Schwestern, wenn wir uns die Zeit anschauen, in der das Christentum entstanden ist, wenn wir daran denken, wie die Frau damals in der jüdischen, in der hellenistischen und auch in der römischen Zivilisation behandelt wurde, dann muss man ganz nüchtern sagen, dass das Christentum einen entscheidenden Beitrag zur Befreiung der Frau geleistet hat. Die Frau, sie war zu jener Zeit eingesperrt in das Haus, in die Frauengemächer. Sie hatte keine Rechtsfähigkeit. Sie hatte keine Verfügung über das Vermögen. Töchter konnten in der Regel nicht erben oder nur ausnahmsweise, wenn es keine Söhne gab. Die Frau lebte praktisch in der Abhängigkeit, in der Sklaverei. Ist der christliche Glaube eine gewaltige Befreiung für die Frau? Dass auch Frauen etwa als Zeugen der Auferstehung Christi im Evangelium genannt wurden, war für die damalige Zeit außergewöhnlich. Ich wiederhole es noch einmal. Das Wort Gottes, es kennt keine Unterdrückung der Frau. Und sie will auch keine Unterdrückung der Frau. Sie will auch keine Unterdrückung des Mannes. Aber worunter leidet denn unsere Zeit? Sie leidet nicht zuletzt an einem tiefgreifenden Verlust an Männlichkeit. Und im biblischen Sinn meint Männlichkeit die Bereitschaft in verantwortlicher und hingabebereiterweise die Führung und die Leitung in einer Ehe, in einer Familie, in einer Gemeinde zu übernehmen, zu tragen. Das ist schwer. Es ist leichter, sich zurückzuziehen in seinen Hobbyraum und was weiß ich, seine Briefmarkensammlung oder seine CD-Sammlung da zu putzen oder zu ordnen, als Führung zu übernehmen. Beurteilt man die Gegenwart nach dem beschriebenen Leitbild eines verantwortlichen Mannseins, dann ergibt sich ein denkbar düsteres Bild. Es ist die Flucht aus der Verantwortung. Die fehlende Bereitschaft, auch dann zur hingebungsvollen Liebe gegenüber der Frau. Das alles ist mit Händen zu greifen. Warum wollen Frauen vielfach keine Kinder? Es liegt nicht an der Höhe des Kindergeldes. Das kann man nochmal erhöhen. Daran wird sich nicht viel ändern. Sondern weil sie genau diese Sicherheit, diesen Schutzraum nicht mehr haben. Und dann sagen, dann verzichte ich lieber drauf und bleibe unabhängig. Der Schwund an verantwortungsbereiter Männlichkeit wird auch in der immer mehr um sich greifenden Flucht vor dem Vatersein sichtbar und dann auch als Folge der Flucht der Frau vor dem Muttersein. Im Vergleich dazu ist ein zunehmender Prozess der Vermännlichung der Frau zu beobachten. So wie die Männer ihre gottgewollten Aufgaben weithin verleugnen, so lehnen sich auch viele Frauen gegen ihre schöpfungsgemäße Stellung auf. Nur Hausfrau. Also das ist kein Bild, nicht? Was denken dann die Nachbarinnen von mir? In der öffentlichen Meinung ist das Muttersein längst nicht mehr etwas, was Wertschätzung erfährt. Das heute herrschende geistige Klima macht es den Frauen geradezu ungeheuer schwer, ihr Frausein und ihre Aufgabe als Gattin und als Mutter vorbehaltlos zu bejahen. Zunehmende Abnahme mütterlicher Verantwortung und Opferbereitschaft ist hier wohl die bedenklichste Folge des Verlustes an Fraulichkeit, durch den unsere Gegenwart gekennzeichnet ist. Der Schwund an Fraulichkeit in einer Gesellschaft zieht dann ähnlich zerstörerische Folgen nach sich wie der oben beschriebene Schwund an Männlichkeit. 3.4 Im Licht der Heiligen Schrift ist das Genderdenken nicht nur doof. Da könnten wir drüber lachen. Es ist im Kern antichristlich. Denn das Genderdenken verneint Gott, den Vater. Was man bereits im Feminismus beobachten könnte, trifft auch für das Genderdenken zu. Diese Ideologien und diese Vertreter dieser Ideologien, sie leben in zentraler Feindschaft gegen den in der Bibel geoffenbarten Gott. Also gegen den Gott, den wir bekennen als Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der dieser Welt frei gegenübersteht. Die Gender-Ideologie, wie bereits der Feminismus, macht aus Gott, dem Vater, dem Gott, der uns ruft, höre Israel, der Herr dein Gott ist ein einiger Gott, bereits im Alten Testament, eine bessere mystische Kraftquelle. Er macht aus dem lebendigen Gott, der uns begegnet in seinem Wort, ein Etwas. Man vernimmt dann Gott nicht mehr durch das Hören auf sein geoffenbartes Wort. Jeder Pastor erfährt das heute. Wie schwer ist es, dass die Leute noch hören können? Stattdessen meint man Gott irgendwie mystisch oder ekstatisch oder durch Meditation erfahren, erspüren zu können. Das ist Unsinn im Licht der Heiligen Schrift. Die Bibel weiß auch nichts von einer Mutter Erde, mit der man in irgendeiner Weise eins werden muss, in die man irgendwie eintauchen muss. Die Bibel lehrt, dass Gott mit uns in Verbindung tritt durch sein Wort, das er uns anspricht. Wir fühlen Gott auch nicht. Wir denken Gott auch nicht. Wir finden Gott nicht in Ekstase in einer Gruppe, in einem gruppendynamischen Erlebnis, sondern in seinem Wort. Das Genderdenken verneint die von Gott gegebenen Schöpfungsordnung. Das Genderdenken ist nicht nur deswegen antichristlich, weil es Gott verneint. Es verneint auch die gottgegebenen Schöpfungsordnungen. Indem die Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern verneint werden, wird man ohne weiteres im Blick auf das Genderdenken von einem Schöpfungshass sprechen müssen. Und schließlich, das Genderdenken ist verneint auch das Heilswerk Christi. Der Feminismus und die Nachfolge davon, das Genderdenken, sie weisen explizit, sie weisen ausdrücklich zurück, dass der Mensch allein aus Gnaden gerechtfertigt wird, durch den Glauben, aufgrund der Verheißungen seines Wortes. Deswegen wird in diesen Kreisen das Versöhnungswerk Christi auf Golgatha radikal abgelehnt. Man nimmt es dort ab, dass Christus unsere Sünden auf das Kreuz hinaufnahm, dass er dort für unsere Schuld und Sünde litt, so das Sühnopfer bewirkte. Wenn der Apostel Paulus im Galaterbrief, also gerade dem Brief, in dem so viel es um Freiheit geht, schreibt, dass das Christsein dadurch gekennzeichnet ist, dass der Geist gegen das Fleisch kämpft und das Fleisch gegen den Geist. Und wir dort aufgefordert werden, dass wir unser Ich kreuzigen müssen. Und dass dieses Kreuzigen dann zur geistlichen Auferstehung führt. Dann stößt genau diese Botschaft bei den Feministinnen und den Genderideologen auf schärfste Ablehnung. Denn bei ihnen tritt an die Stelle des Christus, der unsere Schuld am Kreuz getragen hat, der Gruppenbruder Jesus, die große Mutter, die alles versteht, an die Stelle des Sühnewerkes Christi, der unsere Schuld vergibt, tritt die Gruppe, in der die Menschen in ein kampfloses, spannungsloses Verhältnis zu Gott gebracht werden. Damit ist das Genderdenken zutiefst Häresie. Es ist Apostasie. Es ist Selbsterlösungsideologie. Und es ist Abfall vom Evangelium. Und dass das Genderdenken heute in der Welt ein so großes Echo gefunden hat und immer weiter auch in Gemeinden, das zeigt, wie weit wir im Aufstand gegen die Gebote Gottes stehen. Es ist eine Welt, die das in der Heiligen Schrift bezeugte Versöhnungswerk Christi auf Golgatha zutiefst nicht mehr kennt und verneint. Gegen den Feminismus, der ja nur eine von vielen Auffassungen ist, die in denen im Augenblick gegen die Schöpfungsordnungen Gottes rebelliert wird, aber gewiss eine der zentralen, bleibt die Aussage der Heiligen Schrift gültig, nach der etwa in der Ehe der Mann das Amt hat, die Aufgabe, Haupt der Frau und der Familie zu sein. Das heißt, sie zu lieben, seine Frau, wie Christus seine Gemeinde, sich für sie zu opfern. Und das ist nun etwas, was die Genderideologen nun absolut nicht machen wollen. Und die Frau hat die Aufgabe, sich dem Mann unterzuordnen, so wie sich die Gemeinde ihrem Haupt Christus unterordnet. Das ist etwas völlig anderes, als was uns die Genderideologen verkünden. Ich komme zu meinem letzten Punkt, 3.5. Die Dringlichkeit der Verwirklichung der biblischen Sicht von Mann und Frau. Meine Brüder und meine Schwestern, es hat wohl auch keine Geschichtsepoche gegeben, in der die Verwirklichung der biblischen Sicht von Mann und Frau so dringlich betont werden muss wie gerade heute. Und gerade heute wird es darum wichtig sein, auf diesen Aspekt des Wortes Gottes nachdrücklich zu achten und ihn in unseren Gemeinden zu betonen und auch gegenüber der Welt unerschrocken zu bezeugen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.